Konflikte gehören zu Unternehmen wie Atmen.
Metatheorie der Veränderung. Der Podcast. Geschickt entscheiden, schlau navigieren, Zukunft entwickeln. Der Podcast für Beratung jenseits von Rezepten. Wir zeigen, wie Veränderung wirklich gelingt. Theoretisch fundiert, praktisch erprobt. Unser Thema:
Konflikte.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Doberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.
Ja, hallo Kirsten. Mit dem Thema Konflikte könnten wir eine ganze Serie befüllen. Aber wir wollen uns jetzt heute und hier erstmal mit den grundlegenden Gedanken beschäftigen. Und zwar aus Sicht der Metatheorie der Veränderung. Lass uns doch erstmal vielleicht darüber reden, welche Missverständnisse bei dem Thema sehr häufig sind.
Gerne. Das sind nämlich aus meiner Sicht zwei große Missverständnisse. Das erste ist, es sind immer nur bestimmte Menschen, die miteinander einen Konflikt haben. Also zum Beispiel Peter, Thorsten und Laura haben einfach ein Thema und wären die weg, gäbe es den Konflikt nicht mehr. Und zweites Missverständnis, das sollte erst gar nicht so sein. Es sollte keinen Konflikt geben, sollte nicht aufkommen. Und beides würde ich ganz gerne hier heute in Frage stellen. Denn zum einen sind Konflikte eigentlich der Normalfall. Also Konflikte gibt es, die wird es geben und die sind sogar sinnvoll, wenn man das so sehen möchte. Konflikte befeuern nämlich eine Dynamik, zum Beispiel in einem Team oder in einem Unternehmen, die wir im Sinn von Weiterentwicklung absolut gut gebrauchen können. Denn Konflikte destabilisieren ein System und das kann absolut gut sein. Also zum Beispiel bei einer Auseinandersetzung im Team mit einer ganz neu eingeführten Leitungsebene. Da kann es sinnvoll sein, sich auseinanderzusetzen, um daran zu arbeiten. Und Lösungen haben natürlich die Eigenart, dass sie ein System wieder stabilisieren. Wenn sich jetzt nun was verändern soll, brauchen wir die Destabilisierung. Die kann nämlich dann absolut fruchtbar sein. Und zwar dadurch, dass sie so eine neue, höhere und komplexere Ordnung aufbaut. Oder auch manchmal eine ungünstig gewordene Stabilität auflöst. Also was kann das sein? Denken wir mal an so eine Qualitätssicherung, die noch mit alten Checks und Listen arbeitet, vielleicht noch mit handschriftlich ausfüllbaren Sachen. Und das könnten dann alles Sachen sein, die in den neuen Prozessen einfach keinen Sinn mehr machen. Also Konflikte sind sowas wie ein Motor für eine neue Form des Zusammenarbeitens für ein komplexeres System.
Lass uns doch mal auf dieses erste Missverständnis noch etwas genauer eingehen. Das heißt also, harmonisches Zusammenarbeiten ist nicht immer gut und Konflikte sind per se nicht immer schlecht.
Genau, wie so oft in der Metatheorie der Veränderung, gut und schlecht in dieser einfachen Form ist immer so, gibt es eigentlich gar nicht. Natürlich erfahren wir Konflikte persönlich als sehr unangenehm und störend, aber wichtiges Learning wäre, trotzdem keine Angst vor Konflikten zu haben. Man muss sie nicht einfach so durchleben mit allen emotionalen Ausschlägen, aber es würde vielleicht reichen, einfach ein gutes Geschick zu erlernen im Umgang mit ihnen und sie nicht tot zu machen. Und manchmal denke ich, es würde uns einfacher fallen, das alles zu verstehen, wenn wir ein Verb dafür nehmen würden, statt ein Substantiv. Also nicht der Konflikt, der da draußen irgendwo ist, sondern das Konflikten, also die unterliegende Dynamik, um die eben besser zu beobachten zu können, besser zu verstehen und auch besser zu unterstützen. Und dafür gilt es natürlich erstmal aus diesem Gut- und Böse-Raster auszubrechen, was wir meistens im Kopf haben. Und sich dem Konflikt eigentlich so ein Stück weit neugierig zu nähern, der Dynamik dahinter und vielleicht sogar den ein Stück weit zu umarmen. Also stell dir nur mal das Gegenteil vor. Wir haben keine Konflikte mehr, wir wären im Dauerkonsens. Dann würden ja unsere Systeme, also zum Beispiel Unternehmen, aber vielleicht auch unsere ganze Gesellschaft, erlahmen und irgendwann auch nicht mehr konkurrenzfähig sein. Und tatsächlich passiert das ja oder ist passiert an einigen Stellen in den letzten Jahrzehnten. Aber umgekehrt ist es natürlich auch gefährlich. Also im Dauerkonflikt würden wir ja im Chaos versinken. Und insofern ist die ganz große Aufgabe, Konflikte nicht zu lösen, also nicht immer gleich in die Stabilisierung zu gehen, sondern sie regulieren zu lernen, also mit der Dynamik zu spielen. Und das gilt natürlich auch für uns. Also wir müssen auch lernen, uns selbst zu regulieren in der Emotionalität. Denn wenn wir selbst dann keine Kapazität haben, überhaupt für so, ich sag mal, Destabilisierungsprozesse, dann wird es schwierig, intelligent zu Konflikten. Und ganz ehrlich, das scheint mir im Moment an vielen Stellen auch der Fall zu sein, weil ich glaube, unsere Kapazität ist an vielen Stellen gerade einfach schlicht und einfach erschöpft.
Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt lass uns nochmal auf dieses Missverständnis 2 gucken, weil das bereitet mir vielleicht anderen auch noch etwas mehr Kopfzerbrechen. Und in diesem Zusammenhang einfach nochmal die Frage, wer außer den beteiligten Personen soll denn irgendwie einen Konflikt haben?
Naja, also natürlich sind die Menschen beteiligt und die haben auch einen Konflikt, aber dieses Konflikten, diese Dynamik lässt sich sinnvollerweise auch anders beschreiben. So ein bisschen wie wenn man einen Schritt zurücktreten würde, weniger Fokus hat und mehr so die Linien der Dynamik anschaut. Man könnte fast sagen, da ist ein Konflikt und der nutzt die Menschen, wie so ein Feuer, das Holz braucht. Und man kennt das ja auch, wenn man selbst in Konflikt drin ist, dass man so reingesogen wird, dass man da auf einmal so mitgerissen wird und vielleicht auch Dinge sagt oder tut, die man eigentlich nicht dachte, sagen zu wollen. Oder vielleicht noch ein anderer Vergleich. Also wie so ein, es läuft sowas wie so ein Theaterstück und nur ohne Regisseur. Und ich werde dann zum Beispiel zu einer Stimme, die wird gebraucht in so einem Konflikt. Weil sich da was zeigen will, weil da was zum Ausdruck kommen will. Und man könnte jetzt so ganz altruistisch sagen, und es geht darum, sich dem auch zur Verfügung zu stellen und diesen Konflikt nach außen und nach vorne zu bringen. Und natürlich gibt es dann Rollen, für die bin ich prädestiniert, so aus meiner eigenen Psychodynamik raus. Die kommen mir entgegen und da kommt dann auch die persönliche Ebene rein. Aber es geht halt um mehr als das. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, um zu sagen, es macht keinen Sinn, Konflikte unter dem Deckel zu halten oder am Ausbrechen zu hindern. Denn das würde die Weiterentwicklung blockieren. Aber man muss die Konflikte eben gut kanalisieren. Denn wenn man sie jetzt einfach so laufen lassen würde und sagt, ja, wir brauchen die, dann eskalieren Konflikte. Und das wissen wir ja alle ganz gern, ganz schnell mal. Insofern nochmal, was müssen wir lernen? Um was geht es bei den Konflikten? Wir müssen lernen, Konflikte in ihrer Dynamik zu erkennen und sie dann zu regulieren. Und das Regulieren bedeutet schlicht und einfach, ganz bewusst Unterschiede zu bearbeiten und zwar in Bewusstheit dessen, was da an Dynamik gerade vor meinem eigenen Auge abläuft.
Das Bild mit dem Feuer finde ich wirklich sehr hilfreich. Jetzt, was kann man denn tun, um Konflikte anzuheizen oder zu regulieren? Wie geht das denn genau?
Naja, wie immer bei der Metatheorie der Veränderung, bevor man was macht, kriegt man es erstmal ins Gespür und beobachtet das. Also wir versuchen ins Gespür zu bekommen, welche Dynamiken sind vermutlich im Spiel. Damit das jetzt nicht eine unendliche Zahl wird, arbeiten wir bei der Konfliktdynamik mit 9 grundlegenden Prozessen. Weil das hilft beim Bearbeiten weiter. Wir können dann fragen, welche Art von Konflikt ist das? Welche grundlegenden Entscheidungen sind da in diesen 9 Prozessen schon getroffen worden? Meistens unbewusst übrigens. Wie ist das Wesen von diesem Konflikt?
Ja, Kirsten, was heißt es denn ganz konkret? Kannst du vielleicht 3 prominente Beispiele mal nennen?
Absolut, gerne. Weil es ist ja tatsächlich eine andere Art des Denkens und Beobachtens. Also, ein Leitprozess geht um das Thema Kontakt. Also wie ist es bei dem Konflikten, was wir da gerade beobachten, also bei der Dynamik um den Kontakt miteinander bestellt? In einem Konflikt erwartet man ja meist gar nichts mehr Gutes vom anderen. Aber wie geht man damit dabei miteinander um? Ist man dem anderen gegenüber grundsätzlich feindlich eingestellt? Oder ist der Kontakt eher dialogisch, also mehr aufeinander bezogen? Dialogischen Kontakt hat man zum Beispiel, wenn man selbst was erwartet oder erhofft. Und zwar, dass im Kontakt, zum Beispiel jetzt ich mit dir, was Wichtiges für mich selbst entstehen kann. Also, dass ich durch den Konflikt was lerne, dass da eine Klärung nach vorne kommt, eine Erkenntnis oder sowas. Und jetzt ist ganz wichtig, wie bei allen Polen der Metatheorie, keine Art des Agierens ist per se richtig. Also es ist nicht richtiger, im Kontakt zu sein, als feindlich eingestellt zu sein. Also weder Vertrauen, übermäßiges Vertrauen, noch eine Fixierung auf den Feind ist per se richtig. Lass mich nochmal versuchen, das an einem zweiten Leitprozess auch nochmal klar zu machen. Der Umgang mit Schuld. Also wie wird erklärt? Die eine Polarität ist der eskalationstreibende Pol. Der arbeitet so, dass er die Schuld einseitig linear beim jeweiligen anderen sucht. Kennen wir alle. Und wenn man jetzt die Konflikte als eigenständige Wesen anschauen wollte, das ist eins der sichersten Mittel, dass sie eine ganze Weile noch weiterlaufen dürfen. Die freuen sich drüber. Es ist wie so immer weiter Holz ins Feuer zu geben. Und der Trick dabei, den kennen wir auch alle, den vermeintlichen Anfang der Auseinandersetzung des Konflikts immer weiter in der Zeit nach hinten zu schieben. So, naja, du hast ja damit angefangen, dass, nee, das habe ich aber nur gemacht, weil du letzte Woche das gemacht hast. Aber das war nur deswegen, weil wir dort bei der Managementbesprechung das und das erörtert haben und so weiter und so weiter. Das ist der eine Pol. Der andere Pol beim Prozess des Erklärens, wie ihn die Metatheorie nennt, also die Auseinandersetzung mit der Schuld, ist es, dass die zeitliche Stabilität des Konflikts eher so zu begreifen, dass die Aktivität vom einen mit dem anderen ineinander greift. Also, das bedeutet, wenn ein Konfliktsystem eher auf der Seite unterwegs ist, dann muss man nicht in der Vergangenheit und noch tiefer und noch tiefer und noch tiefer in der Vergangenheit graben, sondern kann sich durchaus auch ab einem bestimmten Zeitpunkt mit der Zukunft beschäftigen. Und jetzt wieder ganz wichtig, beides kann nützlich oder schädlich sein, also funktional oder dysfunktional. Zum Beispiel, wenn man zu früh die beiderseitige Beteiligung in den Blick nimmt, könnte es ja passieren, dass man quasi sozusagen zu früh konstruktiv in der Zukunft unterwegs sein möchte und dadurch vergisst in gewisser Form bestimmte Auseinandersetzungen in der Vergangenheit aufzuarbeiten und bestimmte Verletzungen aufzuarbeiten.
Kirsten, hast du vielleicht noch ein drittes Beispiel?
Ja, gerne. Wir könnten zum Beispiel über Macht reden. Also wie ist man in Bezug auf Macht unterwegs? Der eine Pol ist drohend, der andere ist eher verhandelnd. Und Macht ist ja grundsätzlich, wenn man in der Gegenwart die Zukunft der anderen beeinflussen kann. Also Beispiel aus der Familie. Du gehst jetzt ohne Essen ins Bett, wenn du nicht sofort aufhörst. Das ist der Drohpol. Und Drohungen spielen natürlich in der Konfliktkommunikation meist eine ganz große Rolle. Selten am Anfang, aber häufig dann nach einer gewissen Zeit. Und Konflikte mit eher verhandelndem Stil kommen eher in ruhigere Gewässer, logischerweise. Also wenn der Drohungspol jetzt zu intensiv bespielt wird, kann das wirklich gefährlich werden. Das sehen wir, glaube ich, gerade alle in der europäischen Politik. Denn die Drohungen müssen natürlich irgendwann auch eingelöst werden, wenn man nicht, die gleiche Glaubwürdigkeit leiden soll an der Stelle. Wenn sich die Verhandlungen allerdings festgefahren haben, und da sieht man wieder richtig, falsch gibt's nicht, dann können Drohungen auch durchaus notwendig und damit funktional sein. Also die Ausgestaltung des Machtmodus, wie die Metatheorie diesen Prozess nennt, hat für die Beeinflussung von so ganzen Konfliktsystemen ganz oft sehr hohe Brisanz und Priorität auch.
Wenn ich jetzt an ein klassisches Konfliktmanagement denke, zum Beispiel an die Konfliktstufen von Glasl, dann ist es aber schon jetzt eher hier eine abstraktere Form, über Konflikte nachzudenken.
Ja, und gleichzeitig ist es aber äußerst hilfreich, weil das Denken in dynamischen Prozessen, die immer zwei Pole haben, hilft uns, beide Pole im Blick zu haben und damit das ganze Bild und nicht in persönliche Präferenzen zu verfallen. Also wenn ich in Glasl sozusagen eine Stufe hochgehen möchte und Konflikte entschärfen, weiß ich ja gar nicht, was würde denn den Konflikt in dieser Situation entschärfen. Da muss ich ja erstmal die Dynamik kennen und zweitens die Pole und drittens entscheiden, in welche Richtung gehe ich denn. Und ganz oft hat man ja so eine Idee, wie es sein sollte. Zum Beispiel, ja, man sollte immer sehr offen verhandeln und Drohungen sind absolut tabu. Das stimmt schlicht und einfach nicht für jede Situation. Das heißt, erstmal die Situation erkennen und man erlangt auch ein Bewusstsein dafür, welche impliziten Entscheidungen man auch schon getroffen hat. Nur weil man immer auf einem Pol unterwegs ist, heißt das nicht, dass der angemessen ist für das ganz konkrete Konfliktsystem, wo man da gerade unterwegs ist. Insofern kann man Konflikte da köcheln lassen, wo es nötig ist, und davor handeln, wo es angemessen ist. Und man stolpert auch nicht blindlings in so eine Harmoniekultur, die manchmal eben für die nötige Weiterentwicklung eine absolute Bremse ist.
Verstanden, aber das ist schon sehr anspruchsvoll.
Ja, das gebe ich zu. Also es ist eine sehr, sehr erwachsene Herangehensweise, ne? Und die fordert einen natürlich auch, dass man entweder alleine im Team oder vielleicht auch gemeinsam mit so einem Mediator wirklich in der Lage ist, über die eigenen subjektiven Gefühle, Prioritäten und vor allem auch so über in den Konflikten ja oft innerlich getriggerten Zustände rauszugehen. Es fordert einen einfach mit Abstand auf dem Balkon zu stehen, den Überblick zu bekommen. Aber das ist deswegen auch spannend und eigentlich auch notwendig, weil der Konflikt dann tatsächlich seine eigentliche Funktion einnehmen kann, das Team oder das Unternehmen zur Weiterentwicklung anzuregen. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich nach so 2 Jahren Pandemie persönlich den Verdacht, dass immer weniger Menschen momentan die innere Kapazität haben, ganz gelassen und mit Distanz so über die großen Zusammenhänge nachzudenken und die dafür nötige Offenheit aufzubauen. Und insofern muss man vielleicht erstmal am Aufbau von so, ich nenne es mal, Polaritätskapazität arbeiten, zu sehen, dass die Dinge immer 2 Seiten haben, immer eine Nebenwirkung und dass man sich zumindest dessen bewusst ist.
Auf den Punkt. Theorie in 90 Sekunden.
Organisation und Konflikte. Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Sonst wären sie weder erforderlich, noch wären sie sonst so leistungsfähig. Organisationen koordinieren das Verhalten vieler und unterschiedlicher Akteure. Viele sind es deshalb, weil wenige allein die Leistung, die eine Organisation erbringen kann, nicht erbringen könnte. Es sind aber nicht nur viele, sondern auch unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Kompetenzen für unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben und in unterschiedlichen Zeitläufen und Strukturen ihre Leistung erbringen müssen. Schon aus Wahrscheinlichkeitsgründen lässt das die Vermutung aufkommen, dass die Interessen, Prioritätssetzungen, Ressourcenwünsche und Bedingungen für ein gutes Arbeitsergebnis nie und nimmer glatt und harmonisch aufgehen werden. Da Ressourcen immer knapp sind, sind Verteilungskämpfe genauso notwendig wie Wertkonflikte. Der Vertrieb plädiert immer für Flexibilität und Ausnahmen, die Produktion immer für Routinen und Regeln. Eine harmonische Organisation gibt es deswegen nicht, sondern nur Organisationen, die kompetent sind im Umgang mit Konflikten. Unter Konfliktdynamik verstehen wir in diesem Zusammenhang den Prozess, wie sich zwischen psychischen oder sozialen Systemen spezifische Kommunikationsmuster entwickeln und stabilisieren. Wir reden also hier von sozialen Konflikten, nicht innerpsychischen. Diese entfalten eine Eigenständigkeit, die als konflikthaft bezeichnet wird. Dieses Eigenleben lässt sich unabhängig von der konflikthaft besetzten Sache und von den handelnden Personen in ihrer zeitlichen Entwicklung beschreiben. Nicht Personen machen den Konflikt, sondern der Konflikt macht die Personen so, wie sie dann im Konflikt sind.
Neulich entdeckt. Inspiration von Kollegen.
Konflikte sind vollkommen normal. Aber man muss mit ihnen umgehen lernen. Wie man das bei Verhandlungen machen kann, das wissen viele von uns, das beschrieb Anfang der 80er das damals recht revolutionäre Standardwerk der Verhandlungstechnik, nämlich das sogenannte Harvard-Konzept des Verhandelns unter dem Titel Getting to Yes. Es leitet dazu an, Konflikte so zu lösen, dass man zu Ergebnissen kommt, die im Interesse aller sind, also das sogenannte Win-Win-Prinzip. Was ich erst neulich entdeckt habe, einer der Autoren, William Ury, hat erst vor wenigen Jahren, 2015 war es glaube ich, ein Buch herausgebracht, das ich mindestens ebenso interessant finde. Der Titel ist im Englischen prägnanter als im Deutschen und heißt da Getting to Yes with Yourself and Other Worthy Opponents. Warum hat er das geschrieben? In seiner jahrzehntelangen Mediationspraxis sei er zur Erkenntnis gekommen, sagt er, dass das größte Hindernis, das zu bekommen, was wir in unserem Leben wollen, wir selbst sind und nicht etwa die anderen. Deshalb sagt er, es macht sehr viel Sinn, uns erstmal selbst zu beeinflussen, bevor wir das mit anderen versuchen. Und dieser Prozess, sich vom eigenen Gegner zum besten Selbstunterstützer zu wandeln, nennt er Getting to Yes with Yourself. Für ihn hat das 6 Schritte. Und der erste ist interessanterweise bewusst in den eigenen Schuhen laufen und nicht nur in denen der anderen. Und das bedeutet, sich selbst und die eigenen Motive nicht zu beurteilen und die eigenen dahinterliegenden Bedürfnisse vor allem mit viel Empathie zu verstehen. Und das passt übrigens gut zu all den vielen Veröffentlichungen zum Thema Selbstmitgefühl, die es gerade da draußen gibt. Schritt 2. Sich vorbereiten, indem man die ganz bestmögliche Alternative dann zum möglichen oder wahrscheinlichen Verhandlungsergebnis für sich skizziert. Weil so wird man ein Stück unabhängig einfach davon, was andere tun oder nicht tun. Schritt 3, den großen Zusammenhang, das große Bild sozusagen reframen. Juli sagt, eine unserer Lieblingsideen ist die Idee von Knappheit. Es gibt einfach nicht genug für alle. Und diese Haltung aktiv anzugehen und stattdessen die Herausforderung anzunehmen, das Leben so zu erleben, dass es immer auch auf der eigenen Seite steht. Auch wenn es da drin vielleicht gerade so ein bisschen ungemütlich zugeht. Schritt 4. Im gegenwärtigen Moment bleiben. Stay in the zone, amerikanisch ausgedrückt. Ist irgendwie banal, aber natürlich absolut wichtig. Also statt gedanklich oder emotional in die Vergangenheit abzudriften, hier und jetzt präsent sein. Denn nur von da aus lässt sich die Situation überhaupt bearbeiten oder auch verändern. Schritt 5 im Getting to Yes with Yourself. Im eigenen Inneren genügend Balance finden und halten, um nicht gleich Ablehnung mit Ablehnung oder persönliche Angriffe mit Gegenangriffen zu kontern. Stattdessen Respekt für die anderen und immer wieder an diesen Punkt zurückkommen. Schritt 6. Geben, auch wenn es nicht logisch erscheint. Denn ein Win-Win-Ansatz lässt sich entwickeln, wenn man die Haltung von Geben oder Nehmen aktiv in Frage stellt. Und zwar, indem man ganz großzügig den ersten Schritt tut. Und wie man das alles konkret macht, beschreibt Juri im ganzen folgenden Buch. Und gibt eine Menge Anregungen dazu. Das ist sicher nichts für den Coach, der sich seiner Motive und Bedürfnisse in der Tiefe bewusst ist und auch die ständig monitort und den Blick hat. Aber für alle anderen schon. Und besonders dafür hilfreich, sich auf Verhandlungen und Konfliktgespräche vorzubereiten und quasi in die Untiefen der eigenen Innenwelt abzusteigen und zu gucken, was in einem selbst überhaupt los ist und die entsprechenden Gespräche gut vorzubereiten.
Management Sparring, der Beraterdialog.
Ja, also das Analysieren und Regulieren von Konflikten entlang von Leitprozessen, das halte ich wirklich für einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Vor allem, weil die Leitprozesse dabei halt einfach ein super präziser Kompass sind und sehr genau zeigen, an welchen Stellen man ansetzen kann. Kirsten, lass uns doch noch mal etwas tiefer in die Praxis einsteigen. Zuvor aber noch mal ein kleiner Hinweis, weil wir haben heute einen Gast bei uns in der Sendung, Christiane Heinloth, Gründerin von Fairmit und eben eine sehr erfahrene Praktikerin, Mediatorin und in der Metatheorie auch ausgebildete Coach und Organisationsentwicklerin. Zunächst aber mal habe ich noch einen Fall mitgebracht, der mich einfach fasziniert hat in der Wucht, weil es hier direkt um den Einsatz von Macht, genauer um den Pol der Drohung geht. Und da ging es um ein deutsches Vertriebsteam und nach längerer Zeit bekommen die eben auch eine neue Führungskraft nach einer längeren Vakanz und die Chefin will jetzt eben eigene Impulse setzen und auch eine Strategie umsetzen und da eine europaweite Harmonisierung vornehmen. Und nachdem eben allen klar war, wohin die Reise geht, hat sich das Team regelrecht gegen sie verschworen und ja, hat dann zuletzt auch schriftlich gedroht, kollektiv zu kündigen, wenn die Führungskraft, die neue Chefin, vom Top-Management nicht gekündigt wird. Hier spielt eben der Leitprozess Machtmodus eine ganz prägnante Rolle und der bewegt sich ja zwischen dem Pol Drohen und Verhandeln. Das Top-Management und die Führungskraft, die haben sich da eben nicht auf die Drohung eingelassen, nicht beeinflussen lassen. Und das war aus meiner Sicht insofern funktional, da sonst die Umsetzung der Strategie schwierig bis fast unmöglich gewesen wäre. Und das schon länger bestehende Problem, eben in so einem wichtigen Fokusmarkt wie Deutschland zu wenig Umsatz zu machen, hat eben so angefangen, sich zu verändern. Ja, und das schon länger bestehende Problem in so einem wichtigen Fokusmarkt wie Deutschland zu wenig Umsatz zu machen, hat eben damit angefangen, sich langsam zu verändern. Wie könnte uns denn der andere Pol helfen, aus dieser Destabilisierung in eine neue Form zu kommen, Kirsten?
Ich glaube, ich würde die Metatheorie so einsetzen, dass ich erst nochmal einen Schritt zurückgehen würde. Und zwar erstens die Erkenntnis überhaupt nochmal zu teilen, dass, so wird hier also mit Macht umgegangen. Diese impliziten Entscheidungsprozesse gab es schon vorher, ne? Und man kann es auch ganz anders tun. Und B, dann die Inspiration zu nutzen über die verschiedenen Pole hier, die Drohung und die Macht. Wir können ja aus dieser Ecke auch rauskommen, in eine andere Dynamik reinkommen, ganz bewusst. Und sehe dann tatsächlich ganz konkret neue Räume für Verhandlungen zu schaffen. Und zwar auf einer anderen Basis, nämlich auf der Basis, dass sowohl die Strategie der neuen Geschäftsführung oder der neuen Führungskraft in dem Fall, wie auch die Erfahrungen und Stärken der Mitarbeiter gebündelt werden können und dass das quasi das Fundament ist für eine neue Herangehensweise. Aber es ist schon ein ziemlich krasser Fall, würde ich sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man in so einem Fall auch gut tatsächlich mit einem externen Mediator, Mediatorin arbeiten könnte. Und würde fast sagen, wir fragen mal nach bei unserem Studiengast.
Christiane, erstmal hallo und herzlich willkommen. Wäre das denn ein typischer Fall für dich?
Hallo ihr zwei erstmal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich heute bei euch mit dabei sein kann. Und zu deiner Frage, Gott sei Dank ist das für mich kein typischer Fall, weil wie Kirsten jetzt gerade schon gesagt hat, ist es auch aus meiner Sicht eine ziemlich verfahrene Geschichte und eine sehr massive Geschichte. Also wenn man zu Drohungen greift, ist ja schon auch viel Wasser den Bach runtergeflossen. Und auch wenn wir in der Metatheorie zwar sagen, dass Konflikte per se nichts Schlechtes sind und auch Drohung, der drohende Pol nicht per se ungünstig oder dysfunktional sein muss, ist es doch hier trotzdem eine relativ verzwickte Ausgangslage.
Was hast du denn für Fälle? Also was sind denn die Normalfälle, wenn das jetzt eher schon ein massiver ist?
Also normale Fälle drehen sich in der Regel bei mir ganz häufig um eine Zusammenarbeit. Also wenn Teams nicht gut funktionieren aus Sicht von der Führungskraft eventuell, wenn es zwischen Führungskraft und dem Team zu Missstimmigkeiten kommt, also tatsächlich Rückhalt fehlt. Es geht schon ein bisschen in die Richtung, wie ihr sie gerade skizziert habt, befindet sich aber von der Massivität auf einem anderen Level. Da wird auch häufig mit Teamentwicklung können wir da arbeiten, um da wieder Dinge in Gang zu bringen. Oder was auch häufig der Fall ist, ist, wenn Arbeitsweisen zwischen Mitarbeitern so diametral entgegengesetzt verlaufen, dass da immer wieder neuer Zündstoff ist, weil einfach die gegenseitige Toleranz und das gegenseitige Verstehen, wie der andere tickt, immer wieder zu einem Problem wird. Und die kann man recht gut lösen, weil da muss man einmal einfach die Unterschiede klar machen und wie jeder damit umgeht. Und da lässt sich sehr schnell ein gutes, auch nachhaltiges Verständnis schaffen.
Wie geht's dir denn am Anfang? Kannst du anfangs einschätzen schon, ob so eine Anfrage überhaupt das Potenzial zu einer konstruktiven Bearbeitung hat? Hast du da so ein Bauchgefühl?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich habe ich schnell eine Intuition, wo was herkommen könnte, also wo der Hase im Pfeffer liegt. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen natürlich, weil man wird von einer Person angefragt und die hat ihre Sicht auf die Dinge und die ist natürlich ganz wichtig für mich. Aber wenn man da ein bisschen nachbohrt, bekommt man ganz schnell ein Gefühl dafür, ob das sozusagen sehr einseitig ist, ob jemand sich schon viel Gedanken gemacht hat, wie viele unterschiedliche Versuche schon gefahren worden sind, um den Konflikt anzupacken. Und ich würde mal sagen, in der Praxis tatsächlich ist das eine Mixtur aus Erfahrungswerten, aus Intuition und einem Gefühl dafür, wie wer über den Fall berichtet, wo ich sehr genau hinhöre.
In dem Zusammenhang interessiert mich schon noch mal, also was klärst du da genau im Vorfeld ab, um dir da einfach auch ein abschließendes oder ein erstes gutes Bild zu machen? Wie du es gemacht hast, hast du schon mal erzählt, aber gibt es so ein paar wichtige Eckpunkte, die du auf jeden Fall abklapperst?
Ja, also was ich auf jeden Fall abklappere, ist, was ist schon gemacht worden? Wie lange besteht der Konflikt? Wer ist aus Sicht dessen, der mir das schildert, eigentlich alles an dem Konflikt beteiligt? Ich hole mir immer und schon bevor, also vor der Beauftragung, spätestens aber dann die Einwilligung und Zustimmung ab, dass ich über Hierarchieebenen hinweg Leute mit involvieren darf. Also dass ganz klar ist, Stellvertreterkonflikte bleiben nicht dort, wo sie sind, sondern dann werden auch die ins Boot geholt, die damit auch was zu tun haben. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich, weil da merke ich ganz schnell, wenn da gesagt wird, nee, machen Sie mal da, dann leuchten bei mir alle Alarmglocken schon im Vorfeld. Und ja, und dann im Grunde die Bereitschaft der Beteiligten. Also wenn eine Führungskraft mich beauftragt, weil es einen Konflikt im Team gibt, dann möchte ich natürlich schon ganz gerne wissen, ob diejenigen auch ein Interesse an der Klärung haben oder ob nur die Führungskraft ein Interesse dran hat.
Ich habe noch eine Frage, die lässt sich wahrscheinlich schwer beantworten, weil jeder Fall anders ist. Aber wenn du in so einer Mediation drin bist, wie lange dauern die Prozesse? Also was kann ich mir da zeitlich vorstellen und vor allem auch, wie nachhaltig sind sie? Musst du immer nacharbeiten? Also sind das dann Dinge, die sich über ein Jahr erstrecken oder ist das manchmal auch in ein paar Wochen abgearbeitet?
Also das ist die gute Nachricht. Also über längere Zeit, über Jahre oder über ein Jahr oder sowas hatte ich noch keinen Fall. Bei diesen, sagen wir mal, typischen oder einfacher gelagerten Fällen, wie ich sie jetzt vorhin skizziert habe, ist es in der Regel zwischen 8 und 10 Stunden getan, wenn jetzt nicht irgendwelche Sachen noch zwischendrin passieren. Das ist halt auch häufig der Fall, dass einer plötzlich abbrechen will, dass jemand, der in der Mediation saß, plötzlich versetzt wird, dass die Führungskraft verschwindet auf dubiose Art und Weise, habe ich alles schon gehabt. Also wo sich die Konstellation einfach maßgeblich verändert und man dann schauen muss, wie macht man jetzt eigentlich weiter und was ist da noch sinnvoll. Aber ansonsten kann man in einem sehr überschaubaren Rahmen auf jeden Fall viel erreichen, im Sinne von gegenseitigem Verständnis und auch wieder überhaupt auf eine Grundlage zu kommen, von der aus man konstruktiv in die Zukunft schauen kann. Und bei so komplexeren Fällen, wie ihr es jetzt da vorhin geschildert habt, da würde ich sagen, das ist sowieso eine muss man in eine choreografierte Geschichte reingehen, die eine längerfristige Begleitung ist, weil man da sicher von sehr unterschiedlichen Seiten ansetzen muss, mit sehr unterschiedlichen Akteuren zu tun hat, über viele Ebenen hinweg. Also das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das muss man einfach richtig aufsetzen dann.
Aber gibt es denn aus deiner Praxis einen Fall, wo du dann auch schon mal an die Grenzen gekommen bist?
Ja, gab's tatsächlich. Ich hatte einen Fall, wo ich schon im Vorfeld ein Gefühl hatte, dass es einer Partei um eine quasi Rechtsprechung ging. Also wo ich das Gefühl hatte, ich soll was beziehungsweise verurteilen, was aus ihrer Sicht schiefgelaufen ist und die ein hohes Bedürfnis hatte, mit ihrer Meinung durchzudringen. Und weil ich das bemerkt habe, habe ich Einzelgespräche gemacht, weil ich dachte, da kann ich schon ein bisschen mit Coaching-Expertise vielleicht eine Grundlage schaffen, dass da eine Bereitschaft da ist, die vordergründig auch immer wieder betont wurde, wo ich aber gemerkt habe im Laufe der Zeit, nee, da war eine so unumstößliche Unversöhnlichkeit mit im Spiel. Und ich habe schon vorher angekündigt, wenn das der Fall ist, dann ist es keine Mediation, dann ist das Format das Falsche. Und dann habe ich mich aber an der Ehre packen lassen und wollte es dann doch noch irgendwie möglich machen, weil es mir auch für beide leid tat irgendwie. Und da habe ich mich dann verheddert. Ich habe dann nicht konsequent gesagt, als ich gemerkt habe, das ist irgendwie nicht, also diese Person kommt aus ihrem Muster nicht raus, mit aller Mühe nicht, dann zu sagen, wir machen hier Ende. Also irgendwann habe ich es dann gesagt, aber aus meiner Sicht, ich habe dann lange darüber nachgegrübelt, zu spät. Ich hätte es früher konsequent abbrechen müssen. Und das ist sozusagen mein Learning aus dem Fall. Traue einer Bereitschaft nicht zu früh, sondern prüfe es wirklich von ein paar Seiten ab und versichere dich dessen, bevor du wirklich einsteigst. Weil das ja, da war nichts zu wollen. Und am Ende war es für alle frustrierend.
Und ich denke auch nochmal ein hilfreiches und gutes Beispiel aus der Praxis, wo da vielleicht auch die Grenzen sind. Ja, und an der Stelle sage ich auch schon vielen, vielen Dank, Christiane, für den Einblick da nochmal tiefer in die Praxis aus der Mediation mit den ganzen Zusammenhängen, die du natürlich auch damit reinbringst aus der Organisationsentwicklung oder auch aus deiner Arbeit als Coach. Ich sage vielen, vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast der Metatheorie der Veränderung. Für Beratung jenseits von Rezepten.
Wie immer mit Kirsten Brühl, Markus Dobberstein und ganz viel Wissen vom Hephaistos Coaching Zentrum München und dem Metatheorie-Portal. Immer erreichbar unter metatheorie-der-veränderung.info.